Opa, Fußballprofi. Vater, Fußballprofi. Schwester, Fußballprofi. Sohn, klar, irgendwie auch Fußballprofi. Was geht eigentlich ab in dieser Familie? Tausende von Kindern wollen Fußballprofi werden. Bei ihm war es irgendwie direkt klar. Unfair, oder? Auf jeden Fall muss er das Familiengeheimnis lüften. Und in was seine Mama eventuell Profi ist. Wir wissen es nämlich nicht. Er ist so viel mehr als der Rüpel der Bundesliga. Er ist ein Supermensch, ein echter Teamleader, einer, der jedes Spiel 100% für Mainz 05 gibt. Wir checken in der nächsten Stunde aus, was er mit Jonas Hofmann, Florian Niederlechner und Sean Parker gemeinsam hat. Und nach welchen Ideen er am liebsten Fußball spielt. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und keiner davon funktioniert. Oder doch lieber geradliniger Fußball. Wir finden es heraus mit dem Mann, der sich nach gestern stärker fühlt als Markus Rühl, für den das Wort Hardcore erfunden wurde. Ihr habt es doch schon längst erraten, wer uns heute hier gegenüber sitzt. Wir sind Johnny und Alex, das ist Domme Chor und das ist die dritte Folge Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Podcast von Mainz 05.
Es geht gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
That's life, but they need to actually believe in it.
Das ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit starten wir rein, Domme. Wie geht's dir? Alles gut?
Alles gut, vor allem, wenn man gestern 3 Punkte eingefahren hat, geht's einem noch besser.
Hast du recht. Nochmal für alle Hörer vor allem wichtig, uns gibt's auch immer jetzt noch exklusiv im Newsletter schon Mittwoch um 18 Uhr, 18 Uhr. Zu hören. Genau. Und ansonsten natürlich wie immer Donnerstag um 0 Uhr überall live. Ja, Domme, Auslaufen war angesagt. Fühlt sich noch ein bisschen schwer jetzt nach so einem Arbeitssieg?
Ach, mir geht's eigentlich so nach einem Spiel wie gestern richtig gut. Wir hatten gestern ein spätes Spiel gehabt, da ist der Schlaf dann etwas kurz gekommen, aber für Spieler wie mich, die dann viel gespielt haben, steht dann halt Regeneration auf dem Plan und dann kriegt man das schon noch oder erledigt. Die Jungs, die natürlich dann auf dem Platz sich zeigen wollen, für die müssen dann nachts auch früh schlafen. Ich glaube, bei so einem schönen Wetter, man sieht es jetzt nicht, aber die Sonne scheint, macht es natürlich umso mehr Spaß, draußen zu kicken.
Wie war es denn gestern so? Ihr seid mit dem Bus nach Hause gefahren, schlaft ihr dann im Bus schon alle? Ich glaube, ihr wart irgendwie um 2 oder so hier.
Ja, vor allem hast du da vielleicht mal so einen Tipp, weil ich habe gesehen, Nadim beispielsweise hatte so eine Brille mit so rotem Licht an, rotem Gläser.
Ja, also ich habe eigentlich keinen Tipp, weil ich habe richtige Probleme nach dem Spiel. Ich kann nach den Spielen, gerade wenn es so ein spätes Spiel ist, überhaupt nicht schlafen. Da ist es einfach so, da hat man so viel Adrenalin im Körper, man kommt gar nicht zur Ruhe. Auch wenn ich früh ins Bett gehe, ist es einfach so, man hat 1000 Gedanken und dann bin ich eher so einer, der einfach den Abend dann alleine eher verbringt oder die Nacht mit Zocken oder mit Handy daddeln und schlafe dann meistens auf der Couch dann ein, wenn ich einfach müde bin, aber dann wie letzte Nacht war es einfach schon 5 Uhr morgens gewesen.
Also wird es fast wieder hell.
Ja, genau.
Wie war es bei dir, Johnny? Du warst ja auch in Heidenheim.
Ja, ich
bei dir ein bisschen besser?
Ich musste erst noch, auf der Rückfahrt ist es dann immer so, dass wir erst noch die Pressekonferenz hochladen müssen und die Stimmen bearbeiten müssen. Das heißt, ich arbeite noch im Auto und dann bin ich zum Glück ja nicht am Steuer und konnte dann ein bisschen einschlafen. Das war ganz angenehm. aber es war auch etwas unangenehm auf jeden Fall, dann irgendwie erst um 2.20 Uhr im Bett zu sein. Wir sind ja gerade vor euch noch so angekommen. Aber beschäftigst du dich denn? Also ich gebe mir meistens natürlich, weil das mein Job ist, die volle Dröhnung Medienberichterstattung. Guckst du dir überhaupt noch irgendwas an nach dem Spiel oder sagst du, okay, ich beschäftige mich mit anderen Dingen?
Nach Siegen gucke ich mir dann die Zusammenfassung gerne mal an, aber wenn es natürlich mal eine Niederlage ist, gerade auf der Rückfahrt, dann setze ich mir eher nur die Kopfhörer auf, versuche so weitestgehend abzuschalten oder weg vom Fußball zu kommen. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das dann macht. Das ist dann auch eher die Stille dann im Bus. Aber gestern ist natürlich auch so, dass du dich mit den Jungs unterhältst, hast gute Laune und so Sachen schweißen einen noch zusammen und dafür ackern wir jeden Tag, dass wir so Erlebnisse haben. Und gerade, man muss das ja auch in Heidenheim so sehen, wir sind am Samstag schon hingefahren nach dem Abschlusstraining und dann hast du den ganzen Sonntag, wo du im Hotel rumhängst. Klar hast du noch so eine Aktivierung, die war optional gewesen, aber hängst halt den ganzen Tag im Hotel rum, isst dreimal am Tag und kannst es eigentlich kaum erwarten zu spielen, aber der Tag, der zieht sich und umso schöner ist es dann mit 3 Punkten nach Hause zu fahren und nicht dann nach so einem langen Tag dann noch schlechte Laune zu haben.
Was für uns krass zu sehen war, dass wieder einfach über 1200 Mainzer mitgefahren sind am Sonntagabend 19:30 nach Heidenheim. Was macht das mit euch? Also du hast gesagt, ihr fahrt Samstag schon hin, dann die lange Rückfahrt noch, also wirklich ein langes Wochenende. Wenn ihr merkt, hey, da fahren 1200 Leute mit.
Ja, ist schon verrückt. Also gerade wie in der Saison, die Fans hinter uns stehen, gerade bei den Auswärtsspielen, da gab es ja auch schon Spiele, da hat man das Gefühl gehabt, das ist wie ein Heimspiel. Die Jungs und Mädels, die stehen einfach komplett hinter uns, feuern uns von der ersten bis zur letzten Sekunde an. Und man darf ja nicht vergessen, die müssen ja dann auch noch mit Bus und Bahn irgendwie nach Hause kommen. Die sind wahrscheinlich dann, 2-3 Uhr erst nach Hause gekommen und am nächsten Tag müssen sie wieder arbeiten gehen. Also da ziehe ich schon meinen Hut vor, dass sie sowas in Kauf nehmen für uns. Und deshalb müssen wir eigentlich den Leuten immer einen Sieg als Geschenk geben, weil das ist einfach nicht selbstverständlich, dass die sich dass so eine Fahrt für die, einfach gerade, weil es nach Heidenheim oder nach Kiel, das sind ja Fahrten, das kann man sich gar nicht ausdenken. Die fahren ja morgens dann, keine Ahnung, um 6-7 Uhr schon los, wenn wir um 15:30 spielen oder fahren einen Tag vorher auch wie wir dahin und sind ja auch Kosten, die für die Fans auf sie zukommen und da muss man einfach den Hut vorziehen.
Wie kriegt ihr das so während des Spiels mit? Also ihr seid ja dann, schätze ich mal, sehr im Tunnel und aufs Spiel fokussiert. Ist es trotzdem nochmal ein Faktor, der in diese Leistung mit reinspielen kann, der einem vielleicht nochmal so diese letzten Prozentpunkte gibt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du zum Aufwärmen kommst und du siehst einfach, die ganze Tribüne oder der ganze Gästeblock ist voll mit unseren Fans. Das motiviert einen und die haben halt schon direkt von Anfang an eine gute Stimmung. Und das hört man trotzdem, auch wenn man im Tunnel ist. Und es ist halt einfach auch ein geiles Gefühl, wenn du ein Tor schießt und wir rennen dann zu unseren Fans und feiern zusammen. Also es gibt, glaube ich, für die und für uns einfach nichts Schöneres.
Da machen Tore in der zweiten Halbzeit doch einfach mehr Bock, oder?
Ja, und vor allem in Weiß.
Was ein Übergang, ja. Aber es ist doch immer schöner, wenn man direkt vor der Kurve trifft und dann einfach vor den Fans jubeln kann, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil vor den gegnerischen Fans dann wird man nur mit Bier abgeworfen oder man kriegt nur Stress ab oder hört dann blöde Kommentare. Das ist ja. Deshalb ist es einfach schöner, vor den eigenen Fans
zu sein. Ja, selbst wenn man keinen Stress gegenüber den anderen will. Also Kollegin Anna, die hier auch gerade im Raum sitzt, die war gestern SMF, also mit dem Handy gefilmt. Und die wurde komplett mit Bier überkippt. Das könnt ihr dann euch nochmal im Vlog anschauen. Das
war aber wirklich extra. Johnny hat es gerade schon gesagt, im weißen Trikot gewinnen wir irgendwie sehr gerne. Ich glaube, so viele Niederlagen mit weißem Trikot haben wir noch nicht gehabt. Ist das schon so ein bisschen Aberglaube, der damit reinspielt? So, boah, heute cool weißes Hemd wieder? Oder spielt das gar keine Rolle?
Ich denke, das ist immer so. Das spielt keine Rolle.
Ich glaube, also bei mir spielt es keine Rolle. Also ich glaube, ich freue mich eher, wenn wir in Weiß spielen, weil dann kann ich sagen, guck mal hier, ich habe nach dem Spiel, mein Trikot ist nicht mehr komplett weiß, sondern ich habe was für den Sieg getan.
Aber ich bin auch so ein abergläubiger Typ. So erst linker Schuh zu, erst rechter Schuh, dann rechter Schuh. Darum so Trikotfarben, so spielen bei mir, glaube ich, eine größere Rolle als bei Profis.
Müssen wir das bei dir mal beobachten? Gehst du immer so aufs Spielfeld mit so einem Fuß hoch, damit die Social-Media-Arbeit besser wird?
Ja, die Videos werden dann besser. Wir haben das Trikot gerade angesprochen, weil wir eigentlich sehen wollten, was du für ein Trikot mitgebracht hast. Aber du hast eine Erklärung, warum du kein Trikot mit hast.
Ja, ich habe kein Trikot dabei, weil alle meine Trikots hängen bei mir zu Hause in Trier auf so einer Stange. Deshalb habe ich die nicht hier vor Ort.
Was sind das so für Trikots? Sind das deine Trikots oder getauschte Trikots?
Das sind einmal Trikots von mir, die ich über die Jahre angesammelt habe, aber auch Trikots, die ich mit Spielern getauscht habe.
Okay, und was hättest du uns denn mitgebracht, wenn du die Auswahl zwischen deinen Trikots gehabt hättest? Was fällt dir so spontan
für ein besonderes Spiel, meinst du jetzt? Mhm. Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, ein besonderes Spiel, weil ich in meiner Karriere jetzt schon viele wichtige Spiele erlebt habe, ob es die Europameisterschaft für die U21 für Deutschland war, das Trikot zum Beispiel, das ich im Finale getragen habe, aber auch ein besonderes Spiel letzte Saison in Wolfsburg einfach, wo wir den Klassenerhalt geschafft haben. So Trikots werden bei mir einfach aufgehoben, wird ein Zettel dran gehangen und dann weiß ich dann, ja, dass ich das Trikot an dem Tag getragen habe. Deshalb, es waren, wie gesagt, schon viele Spiele, wo ich ja viele als Highlight sehen würde.
Hast du denn auch ein Trikot noch so aus der Familie? Weil, also ich meine, theoretisch hättet ihr ja ganz viele Möglichkeiten.
Wegen meinem Papa. Nee,
nein, dein Papa, deine Schwester, ja. Dein Opa, also da gibt es ja genug Möglichkeiten.
Ja, von denen habe ich, glaube ich, keins. Nee.
Musst du dir mal eins zulegen.
Ja, wir sind solche. Ich glaube aber, früher war das auch nicht so, sage ich mal, dass die so viele Trikots hatten wie wir jetzt heutzutage.
Das stimmt.
Ich glaube, die hatten vielleicht dann 2, 3 Trikots für die Saison. Aber von meiner Schwester müsste ich mal fragen, ob ich mal eins bekomme.
Wir sind solche Profis der Überleitung heute.
Super.
Denn wir haben hier mal ein Bild mitgebracht von deinem Vater, als er wirklich noch aktiv war, sehr jung war. Und uns ist aufgefallen, wir zeigen es mal so in die Kamera. Und für alle, die nicht zuschauen, sondern zuhören, es ist einfach Dominik Kohr mit ein bisschen längeren Haaren und Schnauzer. Also die Ähnlichkeit ist schon crazy.
Ich hab kurz gedacht, als ich das Bild auf Transfermarkt gesehen habe, dass das so eine Fotomontage ist oder so, weil das sieht wirklich so krass aus wie du.
Also du bist definitiv der Sohn deines Vaters.
Ja, kann man nicht abstreiten.
Aber du hast das bessere Trikot an.
Ja.
Auch da für alle, die es nicht sehen. Dein Vater hat beim FCK gespielt.
Genau.
Eine Legende beim FCK. Wir haben mal nachgeguckt, er ist sogar erfolgreicher gewesen als Miroslav Klose auf Platz 9 in der ewigen Torschützenliste.
Ja.
Wie oft warst du früher auf dem Betzenberg?
Als Kind war ich. Ja. Mein Papa habe ich nie gesehen. Natürlich, weil es vor meiner Zeit war, aber.
Achso, nee, das meinte ich. Das war dann schon danach.
Da war die Karriere von meinem Papa schon vorbei. Es war Ende der 80er Jahre, also 94er Baujahr bin ich. Von daher konnte ich das nicht miterleben. Aber mein Papa hat natürlich eine Bindung zu Kaiserslautern. Deshalb waren wir früher als ich klein war, öfters mal im Stadion gewesen.
Mhm. Und ich habe es eben in der Einleitung gesagt, auch dein Opa war Fußballprofi, hat früher bei Eintracht Trier gespielt. Crazy Geschichte. Also da auch deine Schwester noch, spielt aktuell in der ersten luxemburgischen Liga, hat aber auch beim 1. FC Köln schon Bundesliga gespielt. Was ist das Geheimnis eurer Familie? Das ist ja crazy.
Ja, wahrscheinlich gute Gene, die wir abbekommen haben, dass meine Schwester und ich es auch geschafft haben. Ich glaube, ist halt schon. Man muss aber unterscheiden, also mein Opa und mein Papa und meine Schwester sind alles Stürmer. Und ich bin eher nach der Mama gekommen, dass ich da eher die Defensivarbeit verrichte.
Aber ich habe schon gehört, in der Jugend warst du auch Stürmer.
Genau, ich bin sogar damals von Leverkusen gesichtet worden als Zehner.
Gut, ist heute gar nicht mehr so undenkbar, wenn man so die letzten Spiele betrachtet. Aber dann war doch wirklich früher im Hause Kohr war einfach Fußball 24/7, oder?
Ja, kann man so sagen, weil wir hatten auch hinter unserem Haus eine Gartenwiese und da standen 2 Tore, die mein Papa aufgebaut hat. Und da war, ich glaube, nach der Schule ging es einfach direkt auf die Wiese. Hausaufgaben wurden erstmal liegen gelassen. Die wurden dann abends irgendwann gemacht. Aber dann wurden Freunde eingeladen und dann haben wir eigentlich den ganzen Nachmittag oder den ganzen Mittag dann im Garten gekickt, bevor es dann zum Fußballtraining gegangen ist. Und dann nach dem Fußballtraining nach Hause vielleicht kurz was gegessen und dann direkt wieder in den Garten. Also es war eigentlich bei uns Fußball 24/7.
Und dann hat sich deine Schwester ein bisschen was von dir dann immer abgeschaut. Du bist 3 Jahre älter, glaube ich, als
sie? 2 Jahre. 2 Jahre. Nur. Ja. 2 Jahre. Ich glaube, sie hat es nicht leicht gehabt als jüngere Schwester, weil natürlich meine Freunde waren dann mit uns im Garten und sie wollte immer mitspielen und hat dann natürlich auch die Bälle um die Ohren bekommen und da haben wir nicht zurückgesteckt und ich glaube, das sieht man auch bei ihr an, dass sie ja, viele Jahre mit uns Jungs auch zusammengespielt hat.
Ja, krasse Stats. Also erstmal Fun Fact, ihr Verein heißt FC Swift Hesperingen, also der Fußballclub für alle Swifties.
Weiß ich nicht.
Aber was krass ist, sie hat in 12 Spielen diese Saison 21 Tore gemacht und auch in ihrer ganzen Karriere betrachtet doppelt so viele Tore als Spiele. Ja. Was ist das für eine krasse Quote? Crazy,
ja,
oder?
Ja, also wenn man, sie spielt jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren in Luxemburg in der ersten Liga und hat vorher bei Racing Luxemburg gespielt, wo auch Leo Barrero gespielt hat früher. Und die haben natürlich die Spiele auch teilweise 10-15-0 gewonnen. Und dann hat sie als Stürmerin halt 6-7 Tore geschossen in einem Spiel. Ja, ist ein bisschen anders. Sie hatte halt davor auch in Köln gespielt, erste Liga, ist öfters mal mit Köln auch abgestiegen, aber wieder aufgestiegen. Und da war natürlich der Leistungsunterschied schon nochmal was anderes. Mhm. Da hat sie auch Tore gemacht, aber ich glaube, in Luxemburg fällt sie einfach leichter, da die Tore zu machen.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen mit der Liga beschäftigt. Das ist wirklich nur Racing Luxemburg und eben die Swifties, die so um die Meisterschaft spielen. Und am Wochenende wurde 3-2 verloren, eben in dem Spitzenspiel gegen Racing. Wie ist das bei euch? Habt ihr dann Kontakt am Wochenende? Schreibt ihr so, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei mir? Und ist es oder ist es weniger geworden?
Nein, wir haben, also klar, wir haben Kontakt zueinander, aber wir sprechen überhaupt nicht über Fußball. Jeder macht sein eigenes Ding, weil ich glaube, wir wollen auch über ganz normale Themen sprechen, was sonst so passiert und nicht nur über Fußball. Und ich glaube, mein Papa ist auch so einer, der, früher habe ich viel mehr mit ihm telefoniert. Mittlerweile weiß er auch ganz genau, wann er mich anrufen darf.
Sollte.
Sollte. Wo wir dann auch mal über Fußball sprechen. Ansonsten sprechen wir halt auch über andere Themen.
Aber das hat sich dann wahrscheinlich über die Jahre gewandelt, oder? Ich gehe mal davon aus, in der Jugend war das komplett anders. Habt ihr nur über Fußball geredet in der Familie?
Ja, da war es schon. Da ging es auch vom, also eigentlich nur auf dem Fußballplatz. Und ja, mein Papa hat mich da immer unterstützt und meine Mama auch. Und klar, mit meinem Papa, der gibt einem dann die Erfahrung mit, die er selber als Profi erlebt hat. Und ja, ich glaube, deshalb bin ich auch der ich jetzt bin.
Denkst du, das hat einen Unterschied gemacht, dass ihr quasi wusstet, dass es wirklich erreichbar ist? Weil ich kann mich erinnern, dass es so diesen Moment gab in der Jugend, oder die meisten Jungs haben irgendwie behauptet, ja, ich werde Fußballer mit so 6 oder so. Und dann gab es irgendwann so diesen Punkt, wo die Eltern angefangen haben, die Kinder so einzufangen. Oh, ich weiß nicht, ob das unbedingt was wird. Wie wäre es denn mit Polizist oder sonst was? Aber bei euch war das ja wahrscheinlich immer, ja, du willst Fußballer werden, dann wirst du Fußballer.
Ja, ich glaube, es war ein großer Vorteil, dass natürlich mein Papa selber Fußballprofi war und das durchgemacht hat und aber auch trotz seiner kurzen Bundesliga-Karriere bodenständig war. Und das hat er uns immer ja, vermittelt und hat aber auch uns immer den Glauben gegeben, wir müssen einfach an uns arbeiten, dann können wir es auch schaffen. Und so sind wir auch beide unseren Weg gegangen, also meine Schwester und ich. Und bei so Themen wie es dann weitergeht in der Jugend vom TuS Isse damals, meinem Jugendverein, den Sprung dann in ein Jugendleistungszentrum zu gehen, da hat man natürlich einen Vorteil, weil er weiß, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist und ob es nicht zu früh ist, dass man schon mit 12 wechselt. Bei mir war es dann mit 14, 15. Das erste Jahr war sogar noch so gewesen, dass ich in der Heimat gelebt habe, unter der Woche bei meinem Heimatverein gespielt habe und freitags sind wir dann immer nach Leverkusen gefahren, haben das Abschlusstraining mitgemacht und haben dann übernachtet bei der Gastfamilie, wo ich ein Jahr später dann hingezogen bin und habe dann Samstag bei Leverkusen mitgespielt. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo mein Papa natürlich schon einfach auch wusste, wie man den Weg gehen kann.
Das heißt, am Anfang hat er ein halbes Jahr dann immer mit dir bei der Gastfamilie geschlafen?
Genau. Eine komplette Saison haben wir es gemacht. Wenn mein Papa nicht konnte, 14 war ich da gewesen. Und wenn mein Papa nicht konnte, ist meine Mama dann mit mir dann nach Leverkusen gefahren und hat mich da unterstützt.
Das ist natürlich eine Zeit, die sehr zusammenschweißt. Aber dann kam ja so ein bisschen wahrscheinlich der Bruch, dass du dann halt auf einmal alleine bei dieser Gastfamilie warst. War das nicht so, also ich erlebe dich als sehr großen Familienmensch. War das nicht ein großer Bruch für dich insgesamt und eine sehr starke Umstellung?
Ich glaube, mir hat es einfach gut getan, dass ich nicht in einem Internat gewohnt habe, sondern bei einer Gastfamilie. Man lebt einfach das normale Leben in einer Familie so zusammen. Man isst zusammen, man guckt Filme zusammen, man unternimmt was. Im Internat ist es ja oft so, dann bist du immer mit denselben Jungs, siehst sie in der Schule, trainierst mit denen, siehst sie abends. Da war es bei mir dann gut. Ich war dann mit Marian Saar zusammen bei zwei Gastfamilien und dann habe ich ihn halt nur gesehen und habe dann aber trotzdem den Kopf freikriegen können, weil ich bei einer Gastfamilie war.
Dann hat es endlich mal einen Bruder und nicht nur eine Schwester. Genau. Was schön ist. Aber ist es dann so, dass es dann so Familienersatz auch wird? Also, dass man dann mit den Gasteltern halt so eine Pubertät erlebt und sich anvertraut?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe bei zwei Gastfamilien gewohnt und mit der zweiten Gastfamilie habe ich immer noch Kontakt. Das ist ja wie eine Familie für mich geworden und ein großer Vorteil war damals gewesen, sie hatten einen Sohn gehabt, der war 2 Jahre älter als ich gewesen und ja, dann sind wir halt zusammen groß geworden. Die haben uns dann so ja, großgezogen und auch bei den Spielen waren sie immer da gewesen. Also da war volle Unterstützung gewesen und da hat man sich so wohl gefühlt, dass ich damals, als ich meinen ersten Profivertrag bei Leverkusen unterschrieben habe, habe ich gesagt, ja, ich möchte so lange bei der Gastfamilie wohnen, bis ich nicht mehr möchte, weil normalerweise war es so, dass du mit 18 musstest du dann ausziehen aus der Gastfamilie und bei mir war es so, dass ich bis ich kurz bevor ich 20 geworden bin, dann nach Augsburg ausgeliehen worden bin, dann erst natürlich in eine eigene Wohnung gezogen bin und ja, rückblickend war es, glaube ich, genau das Richtige.
Aber gab es dann auch so erzieherische Maßnahmen? Weil ich kann, also als ich in dem Alter war, hat mein Vater auf jeden Fall mal auch mal eine Ansage machen müssen.
Ja, ich glaube, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn der eigene Vater was sagt. Aber es gab natürlich die klassischen Regeln, dass man jetzt nicht nachts einfach um die Häuser ziehen konnte.
Naja, in Leverkusen. Aber
es gibt ja Köln und Düsseldorf. Ja, nee, da waren die klassischen Regeln und es gab jetzt nicht, dass du da richtig bestraft wurdest, aber dafür war ich auch nicht der Typ für.
So, dann hast du die Jugend durchlaufen bei Leverkusen und bist letztendlich bei den Profis angekommen. Machst dort auch dein Debüt, spielst auch international mit, aber kannst dich am Anfang final nicht durchsetzen und dann geht's nach Augsburg. Beschreib mal dann, wie es dann so weitergegangen ist.
Ja, dann bin ich nach Augsburg gekommen als 19-, 20-Jähriger und war erstmal für 1,5 Jahre war eine Leihe festgeschrieben und hatte am Anfang natürlich, musste ich mich erst reinkämpfen, weil zu der Zeit hat Kevin Vogt und Daniel Bayer auf der 6er-Position gespielt. Aber es war auch so kommuniziert, dass sie an mich glauben und sicherlich was im Sommer passieren könnte. So ist es dann auch passiert mit Kevin Vogt, dass er dann nach Köln ist, ja, glaube ich, gegangen. Und dann war es eigentlich auch relativ schnell so gewesen, dass ich mich durchsetzen konnte, habe mich da festgespielt und ja, hatte dann mit Daniel Bayer dann auch viele Spieler zusammen auf der Position zusammengespielt.
Du wurdest dann, glaube ich, erst was für ausgeliehen, dann wurdest du fest verpflichtet.
Genau.
Und dann ging es aber wieder zurück 2017. Da hast du dann, wie du eben erzählt hast, auch schon im Sommer noch eine Europameisterschaft gespielt. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr witzigen Funfact, dass Nadim und du habt ihr ja zusammen gewonnen, wurdet beide im Finale eingewechselt. Und weißt du noch, wer bei Spanien auf der Bank saß die ganze Zeit?
Und nicht gespielt hat?
Und nicht gespielt, genau. Keine Minute gespielt hat.
Dani Olmo?
Ah, ein bisschen größer.
Nee, komme ich gerade nicht drauf.
Der aktuelle Weltfußballer Rodri.
Ehrlich?
Ja, keine Minute gespielt.
Boah, das wusste ich gar
und
nicht.
Ihr beiden schon.
Verrückt.
Genau, und dann als frisch gebackener U21-Europameister kommst du zurück nach Leverkusen und setzt dich auch am Anfang durch, oder?
Ja, genau. Ich hatte damals Heiko Herrlich als Trainer gehabt und konnte relativ früh ja, mich da durchsetzen. Habe sogar im ersten Pokalspiel ein Kopfballtor gemacht und sind dann auch in die nächste Runde eingezogen. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten 10, 15 Spiele gemacht als Startspieler und ja, habe mich da relativ festgespielt, bis dann irgendwann in der zweiten Saison Peter Bosch kam und dann nicht mehr auf mich gesetzt habe. Aber so ist das manchmal im Fußball und trotzdem habe ich einfach weiter an mir gearbeitet und bin dann nach den 2 Jahren Leverkusen dann nach Frankfurt gewechselt.
Ja, Moment, du hast ja erstmal dein Champions League Debüt gehabt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das war aber noch vor der Zeit, wo ich den Sprung als Jugendspieler zu den Profis geschafft habe. Da habe ich mein Champions League Debüt gefeiert.
Aber vor deinem Wechsel nach Frankfurt?
Vor dem Wechsel sogar noch nach Augsburg.
Genau. Da haben sie ja logischerweise so viele Minuten gehabt, dass Domme auch mal Europa League und Champions League gespielt hat. Natürlich aber auch mit namhaften Spielern. Also da durftest du mal mit Ballack ran, dann André Schürrle hast zusammengespielt, dann Kai Havertz später zusammengespielt. Genau. Das war schon eine gewisse Riege von Spielern auf jeden Fall.
Ja, es war nur eine andere Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und wenn man jetzt so sieht, wer damals bei Leverkusen gespielt hat. Da bin ich auch in die Kabine gekommen und habe erstmal kein Wort von mir gegeben, weil ich einfach so einen großen Respekt vor den Jungs hatte.
Ja. Ihr wart ja dann auch in der ersten Saison, wo du zurückkamst von Augsburg und dann Stamm gespielt hast, wart ihr ja auch auf dem Weg, Vizemeister zu werden, seid dann so ein bisschen eingeknickt. Hättest du dir das damals schon träumen lassen, dass Leverkusen wieder dieses Schwergewicht im Fußball wird, wie es jetzt aktuell ist?
Ja, auf jeden Fall, weil immer Qualität in dem Verein geherrscht hat, immer namhafte Spieler da waren und klar, wenn du so einen Trainer wie Alonso hast, der die Jungs einfach tagtäglich besser machst, dann ist sowas wie in der letzten Saison auch einfach möglich und die Gegebenheiten in Leverkusen sind einfach hervorragend. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, das ist eigentlich wie so ein Luxustempel und ja, wie gesagt, die Gegebenheiten waren immer da gewesen und Leverkusen hatte immer gute Saisons gespielt, ob es 2002, glaube ich, war, wo sie damals in Champions-League-Finale eingezogen sind, die Vizemeisterschaft geholt hatten, als sie das letzte Spiel in Unterhachingen verloren haben. Von daher, die Qualität war schon immer da gewesen.
Wir waren ja auch vor kurzem im Leverkusen und da haben wir uns beim Vlog auch umgeguckt. Da haben wir gesehen, dass unter anderem du auch so an die Wand gesprayt bist mit so einer Aktion, die du hattest und dein Name, wie lange du dort warst, weil du natürlich das Eigengewächs warst. Erfüllt einen das auch so ein bisschen mit Stolz, wenn man dann so seine alten Vereine betritt und so eine Wertschätzung sieht?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass am Jugendgelände, am Kurte Kotten, hängt auch so ein Schild, wo jeder Name aufgeschrieben ist von den Eigengewächsen, aber natürlich im Stadion oder in der Bayer Arena sich selber zu sehen, das erfüllt einen schon mit Stolz auf jeden Fall.
Was meinst du so mit Luxustempel in Leverkusen? Was war da vielleicht anders als auch bei uns auf dem Gelände?
Ja,
alles.
Also ich bin ja ganz froh, dass wir nicht so einen Luxustempel haben, sondern alles, was wir brauchen, haben wir. Wir haben eine Sauna hier, wir haben Kältebecken hier, wir haben Top-Trainingsplätze. Aber in Leverkusen ist es einfach so, du hast da
3 Saunen.
Nicht ganz, ich glaube 2 verschiedene, dann Dampfsauna, dann hast du ein Schwimmbecken, was hoch und runter fährt, wo du Aquajogging machen kannst. Du hast dein Reha-Center in der Bay-Arena selber, du fährst einfach nur mit dem Aufzug hoch. Hier ist es ja so, dass du, klar, mit Axel hast du einen Mann, wo du die Reha machst, aber ich glaube, wenn du dann Aquajogging machst, musst du halt woanders hinfahren, da war ich noch nie gewesen.
Ich schon.
Gott sei Dank. Von daher weißt du, wo es ist, ja. Also nicht vor Ort. Ja, und klar, Leverkusen hat auch eigene Kochs, die das Essen machen. Ich finde es auch in Ordnung, dass wir das Essen von woanders herholen und es ist trotzdem gut. Aber natürlich, die Gegebenheiten, wie sie da sind, ist nochmal eine andere Liga einfach.
Dann kommen wir mal langsam zu deinem Wechsel nach Frankfurt. Obwohl, einen Punkt habe ich noch. Du hast mir letztens erzählt, dass du mal einmal einen Doppelpack erzielt hast. Das war auch für Leverkusen in der Euroleague.
Genau.
Weißt du mittlerweile, wer der Gegner war?
Nee, Danny hat es, glaube ich, rausgesucht, aber ich hab den Namen schon wieder vergessen.
Ich leider auch. Ich habe es jetzt auch nicht mehr vorbereitet. Aber
auf jeden Fall habe ich 2 Tore gemacht. Das zählt doch, oder?
Und 2 schöne Tore. Vielleicht können wir da mal die Community fragen. Wenn jemand den Gegner weiß, ohne bei Transfermarkt nachzugucken, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann gibt es eine Autogrammkarte von Domme als Preis.
Dann, wie ist das denn überhaupt? Also das bahnt sich dann an, okay, du hast dich bei Augsburg durchgesetzt, also Bundesliga-Niveau hast du allemal. Dann schaffst du diesen Sprung bei deinem Jugendverein letztendlich ja auch so ein bisschen, nicht final, aber halt auf auch einem sehr hohen Niveau. Nagt es dann an einen so ein bisschen? Weil dann ging ja der Weg nach Frankfurt.
Ja, also genagt hat das damals an mir nicht, weil ich will einfach spielen. Ich bin ein hungriger Kerl, der viele Bundesligaspiele sammeln möchte. Hatte auch zu der Zeit, wo ich von Augsburg wieder zurückkam, schon 99 Bundesligaspiele. Hatte das 100. Bei Leverkusen gemacht. Und von daher wusste ich, welche Qualität in mir steckt. Und es war ja auch damals so gewesen, ich sehe nie so einen Schritt wie von Leverkusen nach Augsburg als einen Schritt zurück, sondern eigentlich für meine Entwicklung war es der richtige Schritt gewesen, um einfach die Entwicklung weiter voranzutreiben. Und damals war es einfach so gewesen unter Peter Bosch, dass ich nicht mehr als Stammspieler gesehen wurde und ich dann aber so für mich entschieden habe, ja, dann ist es einfach Zeit zum Aufbrechen, um neue Wege wieder zu gehen. Und dann kam die Option mit Frankfurt. Und von der Qualität ist es ja auch so, dass Frankfurt in den letzten Jahren eine krasse Entwicklung hingelegt hat und auch verdient die Euroleague vor 2-3 Jahren gewonnen hat. Von daher war es für mich auch für die Entwicklung, glaube ich, nochmal der richtige Zeitpunkt, den richtigen Schritt zu gehen.
Dann in Frankfurt bist du nach 1,5 Jahren zu uns ausgeliehen worden. Ich glaube, ab dann kennt jeder hoffentlich die Geschichte sehr gut. Und jetzt zuletzt hast du schon wieder diesen Positionswechsel. Wie ist das für dich persönlich? Also du hast es jetzt schon gut beschrieben, natürlich willst du hauptsächlich spielen. Aber es gibt ja trotzdem auch im Profifußball, sei es die öffentliche Debatte um Kimmich, auch so einen gewissen Ego um die eigene Position. Das hast du ja scheinbar gar nicht.
Nee, die habe ich auf jeden Fall nicht. Also wenn der Trainer mich zur Not in den Sturm stellt oder ins Tor, dann versuche ich das einfach bestmöglich zu machen. Und so muss ich das aber auch persönlich angehen, um einfach meine beste Leistung abzurufen. Weil wenn ich jetzt mein Ego in den Vordergrund stellen würde, würde es der Mannschaft nicht helfen und mir persönlich auch nicht.
Aber also um nochmal diese Anfangszeit von Mainz so ein bisschen hervorzuheben. Ich glaube, jetzt so rückwirkend oder rückblickend betrachtet, gibt es kaum einen Spieler, der so krass zu Mainz 05 und zu den kämpferischen Werten von Mainz 05 passt, wie du es bist. War dir das von Anfang an klar, dass du zu diesem Verein passt und der Verein zu dir passt? Oder wann wurde dir das
bewusst? Das sieht dein Vater bestimmt anders.
Ja. Ich glaube, mit meinem Papa habe ich auch damals gar nicht so richtig darüber gesprochen, über den Wechsel.
Erst mal, als der Vertrag unterschrieben war.
Genau, Papa, ich geh nach Mainz. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, das war nicht der Fall gewesen. Aber ich hatte damals Gespräche mit Martin Schmidt und Christian Heide gehabt und hatte eigentlich von dem ersten Moment an das Gefühl gehabt, das ist jetzt auch wieder so der richtige Schritt. Nach Mainz, sag ich mal, zu gehen. Und im rückblickend war es halt einfach, hat es einfach gepasst wie die Faust aufs Auge.
Das kann man definitiv so sagen. Wie fühlt sich das denn jetzt so an? Du hast schon eben über das Spiel auch in Wolfsburg gesprochen, letzte Saison, wie wir dann den Klassenerhalt noch geschafft haben. Und ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber wir haben jetzt schon genauso viele Punkte wie in der kompletten letzten Saison. Also, das ist ja völlig absurd.
Ja, ist manchmal im Fußball so, ne? Aber manchmal ist es auch so, dass der Verein auch eine Entwicklung hinlegen muss. Es kann nicht immer nur nach oben gehen, sondern es gibt auch mal schwächere Phasen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Verein ruhig bleibt, uns immer das Vertrauen ausspricht und den Rücken deckt. Und dann legt man auch einfach auch so eine Phase hin wie in der vergangenen Saison, dass man dann trotz so einer schlechten Hinrunde den Klassenhalt noch schafft. Und das spricht, wie gesagt, einfach für den Verein, dass die immer uns den Rücken gedeckt haben. Und wir hatten auch unter Bo Svensson Phasen gehabt. Ich weiß noch, wo ich hier hinkam, als Mainz 7 Punkte hatte und wir dann den Klassenhalt geschafft haben. Dann war die nächste Saison auch eine beruhigende Saison. Und jetzt haben wir natürlich auch nochmal eine andere Qualität im Kader. Jeder gibt alles. Klar gibt es auch mal Spiele, wo wir vielleicht nur 95% geben, weil wir sind alle nur Menschen, aber das reicht dann einfach nicht für die Bundesliga, um die Siege einzufahren, aber das wissen wir und wir versuchen das tagtäglich einfach besser zu machen. Wir arbeiten an uns hart und dann werden wir auch so belohnt, wie wir in dieser Saison einfach belohnt werden.
Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich manchmal fragt, so was ist diese Saison mit Domagoj los? Der gefühlt sich so ein bisschen was von Lionel Messi abgeschaut hat. Also du nimmst ja manchmal einfach den Ball und marschierst durch die Abwehrreihe durch, so was ich die letzten Saisons so bei dir nicht wahrgenommen habe. Ist das so eine neue Freiheit, die du selbst auch an dir entdeckt hast oder die der Trainer auch vorgibt?
Ich glaube, so richtig gibt mir das der Trainer nicht vor. Ich glaube, es ist einfach intuitiv, dass ich, weil ich das Spiel vor mir habe und dann die freien Räume erkenne, dass ich dann einfach mal reintribbel und versuche da fürs Team ja eine Situation zu kreieren. Und auf der sechster Position war ich, glaube ich, eher der Zerstörer gewesen, der die Zweikämpfe führt. Und jetzt als Verteidiger, wie gesagt, ist es auch so, dass du in der Dreier- oder Fünferkette dich auch mit vorne einschalten kannst und damit rechnet der Gegner auch teilweise nicht und dadurch kreierst du halt einfach neue Chancen und neue Räume und deshalb ist das, glaube ich, ich will jetzt nicht behaupten, Lionel Messi-Style, aber ist auf jeden Fall tut es der Mannschaft einfach gut, dass wir so neue Chancen kreieren.
Diese Rolle von dir, die hat jetzt ja so natürlich der Kaischu übernommen, so als Abräumer und Bälleverteiler auf der 6. Sag mal zwei, drei Sachen zu dem. Der ist ja unglaublich. Auch seine Entwicklung diese Saison, oder?
Ja, der ist eine Maschine. Also ein Ninja auf jeden Fall. Und der macht das definitiv besser als ich in den letzten Jahren.
Okay, jetzt stelle ich dir eine Frage, wo ich keine Fußballerantwort haben möchte, okay? Mhm. Weil die kann ich mir selber geben. Blickt ihr schon Richtung Europa und spielt das in der Kabine eine Rolle? Und ich möchte nicht hören, dass ihr von Spiel zu Spiel denkt.
Okay, also ich glaube, wir haben jetzt einfach eine Chance, wo wir was schaffen können, was bisher Mainz 05 noch nicht geschafft hat, dass man unter die ersten 4 Plätze auch kommen kann. Ich glaube, die beste Platzierung war Platz 5 gewesen von Mainz 05. Warum sollen wir da nicht einfach angreifen und oben einfach mal mitspielen? Also wir haben ja jetzt nichts zu verlieren. Wir haben 35 Punkte, haben noch 12 Spieltage, können befreit aufspielen. Von daher sollte uns das einfach Selbstbewusstsein auch geben.
Fühlt sich das für dich und für Teile des Teams auch wie so eine offene Rechnung an? Weil du hast es eben schon angesprochen. Unter Bo Svensson hatten wir ja zweimal diese Situation, dass wir am Ende der Saison noch dran waren und es dann so ein bisschen hergegeben haben.
Ja, ich glaube, wir dürfen einfach jetzt nicht zufrieden werden und dürfen einfach auch im Training nicht nachlassen, sondern müssen einfach immer Gas geben, den anderen pushen, im Training, im Spiel alles geben. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch am Ende eine Platzierung schaffen können, wo wir die ganze Bundesliga oder ganz Deutschland mit überraschen können.
Macht dich die Antwort glücklich?
Ja, aber ich kann es auch verstehen. Doch. Also in den letzten Jahren haben wir von den Fans aber auch ordentlich Gegenwind bekommen, als wir es dann jeweils nicht geschafft haben. Und das war auch etwas unverhältnismäßig.
Ich meine genau im Gegenteil. Also ich sehe die Schlagzeile schon, Domagoj will die Champions League. Aber
naja, auf der anderen Seite, was willst du denn jetzt machen? Raus. Also mit 35 Punkten ja, absteigen wird schwierig, glaube ich.
Ja, das ist so. Lass einfach alle überraschen.
Du hast eben schon so ein bisschen angerissen, so letztes Jahr auf der 6 warst du so der alles abgeräumt hat, der Zerstörer. Jetzt gestern war es aber auch wieder Thema, dieses leidige Thema mittlerweile, deine 9. gelbe Karte und Rekordwert diese Saison, typisch Domagoj und so. Ich habe nur DAZN geguckt, deshalb habe ich die Kommentatoren gehört, die das so gesagt haben. Wie sehr nervt dich dieses Image mittlerweile, was Fußball-Deutschland dir gibt?
Ich lache einfach darüber. Also ich werde mich trotzdem nicht verstellen. Und ich glaube, jeder, der die gelbe Karte gestern gesehen hat, wird das auch nicht verstehen, warum ich die überhaupt bekommen habe, weil es einfach auch so war, dass ich aus dem Feld rausgeschubst werde, fast noch in den Kameramann reinfliege und ich einfach nur eine Reaktion zeige und einen kleinen Schubser verteile. Und dafür kriege ich dann eine gelbe Karte. Und aber das ist halt vielleicht das Image von mir. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich eine gelb-rote Karte bekommen. Gestern der Spieler hatte schon eine gelbe Karte, hat keine bekommen.
Ich habe mich gefragt, ich glaube, wenn er keine gelbe Karte vorher gehabt hätte, hättet ihr beide gelb bekommen und fein,
ja,
oder?
Ja, aber so ist das manchmal. Ich will jetzt nicht die Schiedsrichter kritisieren, weil sonst muss ich wieder tief in die Tasche greifen.
Die Leitung von Brüch gestern, ja, allgemein eigentlich sehr ordentlich. Bis auf die eine Situation, da habe ich mich auch gefragt.
Also, würde ich auch so sagen. Also ich kann es nicht verstehen, warum ich dafür eine gelbe Karte bekomme, wenn ich einfach nur mich drüber aufrege, wenn mich jemand in den Kameramann reinschubst.
Aber ich denke auch, dein Image ist ja eine Art der Perspektive. Also wenn du das jetzt in der deutschen Nationalmannschaft so machen würdest oder beim FC Bayern, wo quasi eine größere Community hinter dir stehen würde, dann würden dich alle für diesen, ja, wie du es ja auch selbst dich betitelst, Hardcore, würden dich dafür feiern. Und es gibt ja genug Spieler auf der Welt, die genau mit diesen Qualitäten immer wieder auf dem höchsten Niveau glänzen und die halt viel mehr positives Feedback bekommen. Und das ist ja letztendlich völlig unverhältnismäßig, dass du dafür immer in negatives Licht gerückt wirst.
Ja, ich glaube, das Schöne ist einfach, wenn du von den eigenen Mitspielern immer ein Lob bekommst, dass die sind einfach froh, dass ich bei denen im Team bin. Und das gegnerische Team wünscht sich halt eher so Spieler oder so einen Spieler wie mich. Und das erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz, weil klar, man kann auch Spiele sicherlich gewinnen mit 10 schönen Fußballern, aber ich glaube, wenn wir dann sicherlich zu dem Thema gleich von euch dann kommen, ob ich eher so Schönfußballer bin oder zielstrebig. Deshalb, ich möchte einfach effizient spielen und meine Stärken sind halt in Zweikampfführung und meine Mitspieler mitzuziehen.
Würdest du sagen, das war immer so? Weil ich habe so ein paar Jugendspiele durchgegangen, da fand ich, da war das ja noch gar kein Thema so richtig, diese Karten.
Nee, das kam irgendwann. Aber da war ich dann auch noch auf einer anderen Position, sage ich mal. Klar. Und ich glaube, um auch den Sprung zu den Profis zu schaffen, muss man auch sich so präsentieren, dass man sich von den anderen auch absetzt. Und ich glaube, ich habe da einfach meine Linie gefunden, wie ich einfach auch Präsenz zeigen kann, ohne zu übertreiben, aber um einfach auch meiner Mannschaft zu helfen und meine Jungs zu zeigen, ich bin heute hier und an mir kommt keiner vorbei und zeige auch dem gegnerischen Team einfach auch so, dass an mir keiner vorbeikommen kann.
Was macht dann so eine Monstergrätsche wie gestern gegen Pieringer mit dir? Ist das wie so ein Tor für dich?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich glaube, ganz krass war es einmal gewesen gegen Gladbach, wo ich den Sprint hingelegt habe. Da kam das ganze Adrenalin hoch, Emotionen kamen hoch, die Jungs sind auf mich zugekommen, dann wird man dafür gefeiert. Und wäre es schöner, Tore zu schießen, aber dafür bin ich nicht da, sondern für so Situationen wie gestern, dass man da nochmal den Fuß davor kriegt, den Schuss blockt, und dafür feiere ich mich auch gerne, weil wir gestern auch wieder eine zu Null-Weste hatten. Das ist einfach schön, und für Robin freut es mich auch, dass er jetzt schon mehrere Spiele zu Null gespielt hat. Und wie gesagt, auf so Momente wartet man eigentlich auch, dass man nochmal die Fußspitze hinbekommt und sich dann vor den Gästefans auch freuen kann.
Aber also Robin auch gestern wieder brutal. Also wie er diesen Distanzschuss, ich glaube, es war auch Pieringer,
ich glaube auch,
wieder davon an die Latte noch lenkt. Was ist mit dem Kerl los? Wahnsinn.
Das ist halt eine Maschine.
Ne? Aber auf jeden Fall so ein neues Selbstverständnis erreicht.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Also kommt er auch mit dem Alter und mit der Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele Robin jetzt schon hat, aber einige schon. Und ist nochmal was anderes, wenn du auch das Vertrauen hast vom Verein, vom Trainer. Und Robin ist auch einer, der jeden Tag alles fürs Team gibt, jeden Tag versucht, besser zu werden. Und das sieht man einfach. Auch wenn viele Standards gegen uns sind, habe ich auch nie die Angst, dass der Ball mal durchrutscht oder so. Der fängt die Dinger locker ab oder sprintet einfach mal raus und boxt den Ball weg, auch ohne Verluste. Und ja, das ist einfach eine große Klasse von Robin.
Wie ist denn das grundsätzlich eigentlich mittlerweile bei euch? Ich hatte früher das Gefühl, wir hatten so die klareren Führungsspieler und mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, jeder auf dem Platz ist ein Führungsspieler, weil wir so viele positive Persönlichkeiten haben, die sich irgendwie einbringen.
Ja, ich glaube, der Fußball hat sich im Allgemeinen auch weiterentwickelt. Wenn wir nochmal zu dem Thema von Leverkusen von damals kommen, da hast du natürlich mit Ballack oder Rolfes Persönlichkeiten, die nochmal ganz anders dastehen. Das sind einfach Leute, die eine gewisse Präsenz ausstrahlen, wo man schon direkt einen Respekt vorhat. Und heutzutage ist es, glaube ich, auch so, dass die jungen Spieler auch weniger Respekt vor uns älteren Spielern haben, was vielleicht nicht so schön ist, aber man muss damit auch klarkommen und sich auch selber weiterentwickeln, um auch, wenn das Tor zum Beispiel auf dem Fußballplatz noch steht, dass die das auch dann wegräumen. Früher war es, wie gesagt, selbstverständlich, aber da hat sich der Fußball, wie gesagt, anders entwickelt und so ist das auch, glaube ich, jetzt allgemein, dass du mehrere Spieler hast, die versuchen, die Führung an sich zu reißen, aber nicht so, dass das ein Neidkampf ist, sondern wir harmonieren einfach auch sehr gut und es darf auch gerne so weitergehen, dass wir sehr viel Spaß im Training haben, im Spiel Spaß haben und aber trotzdem nie so reinkommen, dass du im Training nicht mal einen Zweikampf führst, wo du den anderen auch mal ja, mit einer Grätsche zerlegst, sondern man muss eine gute Mischung haben. Es darf nicht zu lieb einfach werden. Und trotzdem ist es aktuell bei uns einfach so, dass wir eine gute Harmonie haben.
Das ist ganz witzig, das Gleiche, was du sagst, dass die Jungen sich das früher nicht so getraut hätten. Das hat Philipp vor 2 Wochen genau so gesagt. So ein bisschen der Vibe von die Jugend von heute.
Ja, aber ich glaube, also man hat es ja jetzt an Brajan im letzten Jahr gesehen oder auch an Nelly, das kann ja auch durchaus Vorteile haben, glaube ich, mit genau. So einem gewissen Selbstvertrauen reinzukommen.
Am Anfang ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn du die das erste Mal kennenlernst und die nicht so den Respekt vor einem haben, aber da kennt ihr mich, dann gibt es mal eine Grätsche oder einen Zweikampf, dann ist der Respekt schnell da.
Alles klar, du hast gerade schon gesagt, Robin Maschine und dass du dich auch privat mit ihm ganz gut verstehst, da kommen wir nach einem kurzen Cut sehr gerne zu.
Deutsche! Erstligaspieler Rose! Gibt es irgendwelche Einwände? Nein? Okay!
So, wir haben ein Bild von dir gesehen an Silvester. Hast du ja mit Robin Zentner gefeiert und mit einem ganz speziellen Freund von dir, mit Markus Rühl. Wie kommt das denn? Wie kommt denn die Verbindung zustande?
Ja, Markus habe ich mal bei einer Aston Martin-Veranstaltung kennengelernt. Und dann sind wir im engen Austausch geblieben und da ist so eine Freundschaft entstanden. Dann habe ich ihn auch mal zu einem Spiel gegen Darmstadt eingeladen. Und und dann hatte ich sowieso vorgehabt, Silvester zu feiern. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht auch Lust hat, vorbeizukommen. Und dann kam er vorbei und wir hatten alle einen schönen Abend gehabt.
Der kann gerne mal ein paar Social-Media-Follower bei uns da lassen.
Definitiv. Wie ist das so? Hat er jetzt Interesse an Mainz bekommen? Weil eigentlich, glaube ich, ist er Darmstadt-Fan, oder?
Genau, ja. Ich glaube, er wohnt auch in Darmstadt und ist Darmstadt durch und durch. Aber er ist halt ein Fußballfanatiker. Mhm. Also hat selber früher Fußball gespielt und wenn du dich mit ihm unterhältst und das ist einfach eine lebende Legende. Auch wie er selber seine Karriere gegangen ist, ist verrückt. Und am Anfang, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ui, ich weiß nicht, ob ich mit dem reden will. Nicht, dass ich einen drauf bekomme, aber wenn man sich mit ihm unterhält, so sympathisch, so nett, so freundlich. Und Markus und ich verstehen uns einfach super.
Aber hast du ihn überhaupt so auf dem Schirm? Weil Bodybuilding ist ja vor allem in dem Zeitalter, wo er Bodybuilder war, noch so ein bisschen nischig gewesen.
Ich bin ehrlich, nein, überhaupt nicht. Ich hatte, wie gesagt, bei der Aston Martin-Veranstaltung ihn das erste Mal kennengelernt und da war es so gewesen, da hat mein Verkäufer hatte mir gesagt, kennst du eigentlich den Markus Rühl? Ich so, Wer? Und dann, ja, ist so Bodybuilder, der ist bei YouTube bekannt. Und ich hatte damals einen Kumpel dabei gehabt bei der Veranstaltung plus seinen Sohn. Und der ist jetzt 18, 19, der Sohn. Und der meinte, was, der ist hier? Übelst krass. Und der ist halt so in der YouTube-Szene drin. Und ja, die junge Generation kennt ihn halt. Und ich, okay. Ja, stell mir mal den Markus vor und dann, wie gesagt, haben wir uns über Fußball unterhalten und ja, und dann sind wir, wie gesagt, in Kontakt geblieben und sind so auf einer Wellenlänge einfach.
Dann hast du schon eine gute Überleitung für den nächsten Part gemacht, weil du hast gesagt, Markus ist sehr bekannt in den sozialen Medien. Du beschäftigst dich ja auch in deinem privaten Business-Umfeld mit Social Media. Erzähl mal gerne.
Ja, ich habe ein Studio eröffnet vor kurzem. Das Low-Key-Studio, wo wir Podcast auch haben oder zur Verfügung stellen. Also ist eine Location, wo du auch Events machen kannst, kannst Partys feiern, kannst ein Fotoshooting bei uns machen. Also wir haben alles vor Ort, stellen alles zur Verfügung, haben die Leute an der Hand, wenn du, wie gesagt, ein Fotoshooting machen möchtest, können wir dir das alles so herstellen oder hinstellen, wie du es möchtest. Und wie gesagt, auch Podcast, wir haben die Kameras, wir haben die Mikrofone, wir haben alles vor Ort. Ja, genau.
Ein bisschen professioneller als bei uns alles, also nicht Mikrofone, sondern Studio allgemein, oder?
Ja, ist auch ein bisschen größer, unser Studio. Also wir haben so um die 350 Quadratmeter verschiedene Räume und ja, müsst ihr mal vorbeikommen.
Sind also das gerne ist das, eingeladen. Das ist das Leverkusen der Fotostudios und wir sind halt das Mainz 05 der Fotostudios.
Mhm. Aber du hast noch eine zweite Firma, oder? Oder zumindest hattest du Crude?
Genau, habe ich auch noch. Ja, die sitzen in Augsburg. Da bin ich auch immer noch mit drin.
Wie ist das so gekommen? Also geht ja beides in eine ähnliche Richtung zumindest?
Ja, nicht ganz gleich, aber also Crude ist ein Startup-Unternehmen, wo für Firmen wie, sag ich jetzt mal, wir Mainz 05 suchen Mitarbeiter, dann werden über Social Media, kann die Firma sich präsentieren. Also könnte sich Mainz 05 präsentieren und sagen, hier, wir suchen einen neuen Innenverteidiger. und da werden halt die Leute angesprochen, die zwar einen Job haben, aber vielleicht umdenken wollen und sind über die Anzeige darüber aufmerksam geworden.
Das heißt, Kollegen kümmern sich oder deine Businesspartner kümmern sich hauptsächlich drum und du bist investiert oder wie ist das insgesamt so zustande gekommen?
Also bei der Geschichte von Crude in Augsburg ist es so gewesen, die hatten damals ungefähr wie Volt, der Lieferservice, hatten die Boxboote damals gegründet und waren so Konkurrenten und wir hatten auch des Öfteren mal Essen für nach Hause bestellt und damals waren sie noch nicht so groß gewesen, dann sind wir in Gespräche gekommen, natürlich weil sie wussten, dass ich FC Augsburg-Spieler bin und und dann haben wir gesagt, ja, wenn ihr mal so Ideen habt, was zu machen, setze ich mich gerne mal mit euch an den Tisch und höre mir das an. Und so ist dann gekommen, haben wir das vorgeschlagen, dass das von einem Gründer von Boxboote, die Schwester hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben und würden gerne das Startup-Unternehmen gründen, ob ich als Investor mit einsteigen möchte. Und das habe ich dann gemacht und seitdem sind wir am Start.
Das heißt, das ist so das, was du dir nebenbei aufbaust und was du dir auch vorstellen kannst, dann nach deiner Karriere intensiver zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also Startup-Unternehmen zu unterstützen, aber auch, wir sind auch in Trier oder Umgebung in Immobilien investiert. Also so Themen, wo man sich reinlesen kann und sich mit beschäftigen kann, bin ich immer gerne bereit für. Und deshalb so Sachen wie Startup-Unternehmen sind halt nicht was Alltägliches, sondern Sachen, wo man Leute unterstützen kann und selber auch von profitieren kann.
Du bist ja selbst auch relativ technikaffin, bist ja schon mal ohne so Drohne geflogen, hast, glaube ich, sogar genau die gleiche Kamera wie wir. Heißt das, wir sehen dich auch hinter der Kamera dann im Studio?
Wenn ihr mich dazu buchen wollt, sehr gerne. Aber prinzipiell sind meine Leute da die Besseren.
Ja, Jasmin hat ja aufgehört, also könntest du dann Jasminas Position haben, wenn du willst. Und ein paar Vlogs machen und so.
Ja, falls ich mal wieder gesperrt bin, dann ja, genau, habe ich ja Zeit, dann komme ich mal vorbei.
Das dauert hoffentlich noch ein bisschen.
Ja, ansonsten habe ich noch gesehen, du bist auch im absoluten Siebträger-Game drin. Also du hast ein richtig sehr ordentliches Kaffeesetup mit Mühle nebendran und dann nochmal richtiger Maschine. Bist du da immer noch so sehr drin, wie ich glaube, es war in einem Frankfurt-Video, wo die bei dir zu Hause waren?
Ja, genau. Ich bin immer noch Kaffee verrückt. Ich habe das auch bei meinen 5 Gegenständen dabei.
Also sehr gute Überleitung. Ja.
Johnny, wir sind halt Profis der Übergänge, das ist krass.
Dann hol doch gerne mal, was auch immer du für Kaffee dabei hast.
Ich habe meine Kaffeebohnen dabei. Also sind nicht meine eigenen, sondern die
von der Mühle. Ah ja, okay. Ja. Also ja, da genau. Hast du noch kein Investment drin.
Nee, noch nicht, aber okay. Vielleicht Düsseldorf, Espresso Perfetto, ruft mich an. Nein, das sind meine Kaffeebohnen, die bei mir in der Siebträgermaschine sind, seit Tag 1 und ja, nichts geht über einen schönen Kaffee am Morgen. Das Schlimme ist aber natürlich, wenn du zu Hause richtig guten Kaffee hast, kannst du nirgendwo anders mehr das ist trinken so. Gehen. Nee,
das kenne ich sehr gut, ich habe mir auch gerade eine Siebträgermaschine zugelegt, das ist ein ganz anderes Level.
Aber hast du Kaffeebohnen oder Espressobohnen?
Also ich würde sagen,
schon Espresso-Bohnen.
Ja, ne? Schon ja, Espresso, ja, weil die dunkler sind.
Ja, ja.
Musst du draufstehen normalerweise.
Ja, doch. Aber ist egal, aber ich trinke trotzdem einen Americano. Das ist ja Espresso mit heißem Wasser.
Ja. Kannst du auch noch andersrum machen. Americano ist, glaube ich, erst Wasser und dann Kaffee. Und andersrum heißt es dann
Kaffee Longo.
Aber das finde ich, da hat man ein bisschen mehr Schaum. Das finde ich noch ein bisschen besser.
Okay.
Machen wir mal gerne weiter mit deinem zweiten Gegenstand.
Ja. Achso, wir müssen kurz erklären für alle, die es nicht sehen.
Mein MacBook habe ich dabei. Übergang von eben. Business brauche ich halt immer. Falls ich mal ein paar Mails schreiben muss oder was raussuchen muss. Brauche ich mein MacBook dazu.
Und ist dann auch so auf so Rückfahrten von Heidenheim, ist er dann auch mit dabei?
Ja, ist dabei, aber gestern hatte ich jetzt keine Lust, nachts noch mich da ranzusetzen und vielleicht auch noch Mails zu beantworten. Sondern da habe ich mir einen Film gestern angeguckt.
Aber hast du so einen festen Schedule, wo du sagst, okay, Mittwochnachmittag kümmere ich mich um die beiden Firmen einmal kurz? Oder?
Meistens eher, wenn wir Nachmittagstraining haben, dann ist meine Tochter im Kindergarten, dann habe ich dann eher die Zeit für Büroarbeit. Ansonsten ist es eher abends, wenn meine Tochter schläft, dass ich dann die Jungs anrufe und belästige und frage, wie der Tag so war, was Neues reingekommen ist, ob ich irgendwas helfen kann, so Sachen. Aber tagsüber, wenn keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden, sind wir jetzt nicht so direkt im Kontakt, sondern dann eher abends mal. Wie gesagt, wenn meine Tochter schläft und ich gehe mit dem Hund spazieren, dass ich einfach mal auch mal so frage, wie es den Leuten geht.
Okay.
Also zwei haben wir ja schon. Gegenstand Nummer 3. Philipp hatte ja einen PlayStation-Controller dabei, ja. Ich habe einen Xbox-Controller. Ja, ein bisschen anders sein als alle anderen. Ich bin eher der Typ zum Xbox-Zocken.
Was für Spiele zockst du so?
In letzter Zeit, aber bin ich eher so Formel 1 und Forza. Ich habe auch so einen Rennsitz zu Hause, den wollte ich jetzt heute nicht mitbringen. Jetzt habe ich meinen Xbox-Controller mitgebracht. Ansonsten mit Kumpels auch Call of Duty. FIFA bin ich überhaupt nicht mehr drin. Da war ich früher mal mehr drin gewesen, weil ich auch einen Kumpel habe, der bei Frankfurt E-Sportler ist. Da haben wir mehr gespielt, aber in letzter Zeit bin ich mehr im Rennsport gekommen.
Aber wenn du Formel 1 spielst, dann so richtig mit realen Gegebenheiten, also schön eine Stunde durchspielen, oder?
Nee, so lange nicht. Du kannst ja auch verkürzt spielen, also so 20 Runden, Blitzqualifying und so. Weil eine Stunde mich da reinzusetzen, muss jetzt nicht sein.
Aber habt ihr eher so eine Liga, wo ihr dann mit 5-6 Freunden fahrt oder einfach immer online?
Nee, einfach alleine.
Alleine.
Okay. Alleine.
Also Kopf aus und dann wirklich einfach ein bisschen abschalten.
Genau. Ja. Paar Runden drehen. Ja.
Hast du ein Lieblings-Formel-1-Team?
Aston Martin.
Musst du jetzt sagen. Ja. Sponsored Post.
Wegen Markus.
Ja. Okay.
Ja, dann mach gerne mal weiter.
Ja, okay. Als nächstes habe ich Salz dabei.
Mhm.
Salz. Pure Why? Salt. Weil ich festgestellt habe, dass wenn ich Salz tagsüber nehme, vermehrt oder auch im Spiel nehme, dass ich keine Krämpfe bekomme. Deshalb gehört das zu meinem Alltag einfach dazu und darauf möchte ich nicht verzichten.
Ist das wissenschaftlich belegt? Oder?
Ich glaube, es gibt Wissenschaften dazu. Klar gehört Magnesium auch dazu, aber früher habe ich viel mehr Magnesium genommen, aber es hat nichts bei mir gebracht, bis ich dann mal auf Salz umgestiegen bin. Und das könnt ihr sicherlich nachlesen, bevor ihr mich hier auslacht.
Ja, alles gut.
Ich habe letztens irgendeinen Podcast gehört, das war irgendein sehr, sehr alter Spieler und der hat erzählt, dass es früher gang und gäbe war, dass man nichts trinken soll während dem Spiel, dass die Leute gedacht haben in der Leistungsdiagnostik, dass es kontraproduktiv wäre, während dem Spiel zu trinken, weshalb die sich alle völlig dehydriert haben für 2-3 Stunden und dann irgendwie erst 2-4 Stunden nach dem Spiel angefangen haben, wieder Wasser zu trinken. Völlig undenkbar heute. Ja, aber was ist jetzt speziell an dem Salz? Also es ist einfach...
Einfach reines Salz. Bei uns ist es ja auch so, Sven und Jones, die geben ja sogar Salt Caps während dem Spiel.
Das war mir gar nicht bewusst.
Nur ich habe halt wie so ein Beutel, wo ich dann einfach tagsüber in ein Glas Wasser Salz einfach hinzufüge.
Ah, okay, also schon aufgelöst und nicht mit einem Löffel einfach.
Nee, nicht
auf. Okay, das nicht hatte ich gerade im Kopf.
Nee, ich mache das ich mache dann so 1-2 Teelöffel.
Ja. Okay.
Mache ich mir in Wasserglas rein und dann trinke ich das. Und wie gesagt, für mich ist das ein Wundermittel.
Krass.
Seitdem habe ich mit Krämpfen überhaupt nichts mehr zu tun. Und ja, deshalb habe ich das heute dabei.
Alternativ kannst du einfach mal Kaishu fragen, was der gegen Krämpfe macht. Weil der kann ja auch gefühlt 20 Kilometer laufen, ohne was zu haben.
Ja.
Vielleicht macht er auch Salz. Ich weiß es nicht.
Aber wenn ihr die Geschichte von Kaishu hört, dann ist das ja schon verrückt, weil der ist ja früher als Kind immer zur Schule 10 Kilometer gelaufen und 10 Kilometer zurückgelaufen.
Also, echt?
Ja. Und aber mit so Flipflops oder japanischen Latschen. Ja. Also das ist schon verrückt. Deshalb wundert es mich nicht, dass der da 12, 13 Kilometer abspulen kann und dann danach noch fit aussieht.
Das sieht so aus, als hätte er gar nicht geschwitzt.
Nee.
Ja. Bei Jason aber auch nicht, aber... Okay, fünfter Gegenstand.
Fünfter Gegenstand konnte ich heute nicht mitbringen, aber dafür habe ich zwei Bilder mitgebracht. Einmal natürlich meine Hündin, Abby. Die ist, wie sagt man, ein Herz von Hund oder?
Egal. Also ist kein richtiger Gegenstand, aber
genau,
wir wissen, was du meinst. Ja.
Genau, und meine Tochter und meine Frau habe ich dabei.
Was ist denn, was bedeutet dir denn deine Familie gerade so nach so einem Auswärtsspiel in Heidenheim, wenn du morgens um 2 nach Hause kommst? Wartet deine Frau dann noch auf dich und ist noch wach oder schlafen die alle?
Nee, die schlafen dann schon alle. Und ich gucke dann im Schlafzimmer kurz mal rein, weil da war meine Tochter auch schon gestern Abend bei uns im Bett, weil normalerweise natürlich sie in ihrem eigenen Bett schläft, aber nachts dann schon mal rüberkommt. Und gestern war es auch so gewesen, dass ich mal geguckt habe, meiner Frau kurz Hallo gesagt, ich bin zu Hause, bin heile angekommen und du schläfst jetzt mal bitte wieder weiter und ich gehe jetzt runter und zock eine Runde und dann versuche ich dann gleich irgendwann zu schlafen.
Aber ist das dann für dich auch noch so ein Ruhepol insgesamt? Weil also ich kenne das mittlerweile ja selbst, wenn man vor 30.000 nur auf dem Platz steht für 5 Minuten, ist es schon, macht es einem vom Kopf her auf jeden Fall was mit einem, dann kommt man so zurück und wird wahrscheinlich geerdet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ein Kind hat, der ist egal, dass du ein Fußballer bist, sondern die möchte einfach dann mit dir kneten, basteln, keine Ahnung, was erleben und bereitet dir einfach so viel Freude. Und es ist einfach schön, immer nach Hause zu kommen. Aber auch unsere Hündin Abby ist einfach so toll, weil egal, wie schlecht du gelaunt bist, die freut sich einfach, dass du nach Hause kommst, will gekuschelt werden, gestreichelt werden und will einfach was erleben. Und das ist einfach das Schöne, wenn man so eine Familie hat, wo man sehr dankbar ist, dass man neben dem Fußball so abschalten kann.
Bist du immer morgens für die Gassi-Runde zuständig oder wie macht ihr das?
Ich glaube, wir wechseln uns ab. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, dass ich die ganze Zeit rausgehe, sondern er bei Abendspaziergängen, wenn es dunkel wird, dass ich dann rausgehe. Weil es ist auch morgens oft so, dass ich meine Tochter zum Kindergarten bringen darf. Von daher geht dann meine Frau dann eher mit unserer Hündin.
Ich glaube, ihr kennt euch auch schon ewig lange, ne? Ist es nicht so, dass ihr schon seit deiner oder eurer Jugend schon zusammen seid?
Ja, wir sind seitdem wir 17 sind zusammen. Also jetzt schon fast 14 Jahre. Ja.
Fast ein halbes Leben. Ja.
Und was mich, letzte Frage dazu, unglaublich interessiert, wenn man ein kleines Kind hat oder noch ein Baby hat, deine Tochter ist jetzt schon ein bisschen älter, wie läuft das vor Spielen, wenn das Kind dann schreit und du musst eigentlich schlafen für das Spiel nächsten Tag? Wie regelt man das zu Hause?
Ja, das haben wir gut geregelt. Ich darf dann ins Gästezimmer gehen und darf dann die Nacht in Ruhe schlafen und dann morgens um 8 Uhr kommt dann erst meine Tochter ins Zimmer rein und dann sagt die Papa, aufstehen, komm jetzt. Aber wie gesagt, die Nacht, wenn es dann so wäre, dass meine Tochter nachts ins Bett käme, dann kann man auch nicht so ruhig schlafen. Und für uns ist es natürlich als Fußballer wichtig, gut ausgeruht zu sein.
Und wenn dann keine Spiele sind, dann übernimmst du mal die Nachtschicht, in Anführungsstrichen.
Ja. Ich glaube, da würde ich jetzt lügen, wenn ich das sagen würde. Mhm. Wenn meine Tochter mal wach wird, dann hole ich sie natürlich bei uns ins Bett. Aber prinzipiell ist da meine Frau die erste Ansprechpartnerin oder Ansprechperson, die dafür zuständig ist. Aber ja, auch so eine Nacht wie gestern, wo man um 5 Uhr ins Bett geht oder auf der Couch einschläft, dann ist es nicht so, dass ich dann sage, ja, ich brauche jetzt noch meinen Schlaf, sondern stehe dann auch mit meiner Tochter auf und bringe sie dann in den Kindergarten. Da muss man dann durch, wenn man so lange wach bleibt.
Freust du dich so ein bisschen darauf, dann irgendwann quasi so dieses normale Leben in Anführungszeichen bald auch führen zu dürfen?
Ich glaube, aktuell ist es so, dass ich das total genieße, als Fußballer zu sein, zu dürfen, weil es einfach auch so ist, dass man, glaube ich, nichts Schöneres machen kann. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das möchte ich so lange wie möglich machen und baue mir natürlich neben dem Fußball was auf, um einfach da einfach auch frei zu sein, zu entscheiden, was ich dann mache. Aber aktuell möchte ich noch so lange wie möglich Fußball spielen und ich glaube, mein Körper gibt es auch noch so her, dass ich noch viele Jahre spielen kann. Ich war bisher nie oft lange verletzt gewesen oder auch nicht oft verletzt gewesen und von daher, warum soll ich nicht noch 6-7 Jahre Fußball spielen?
Du, solange du das hier weiter bei Mainz 05 machst, sehr gerne. Du hast schon gesagt, du hast schon sehr lange gespielt. Wir haben das zwar im Sommer schon mal mit dir gemacht, da würden das gerne trotzdem nochmal gerne machen. Deine persönliche Top-11. Im Sommer war ja eher das Ziel, die besten Spieler aufzustellen. Jetzt ist eher das Ziel, ja auch Kumpels aufzustellen, also wo du Lust hättest, in der Mannschaft zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das schon gehört, dass du dir das überlegen sollst?
Nee, aber können wir ja trotzdem spontan machen.
Ist okay.
Ja,
kein Problem. Willst du kurz eine Pause machen oder sollen wir direkt rein?
Nee, wir können ruhig rein.
Dann fangen erstmal an, also auch gerne einen Trainer, aber was für eine Formation würdest du denn überhaupt spielen in der Domecore Top 11?
Ich würde 4-2-3-1 spielen, habe ich glaube ich im Sommer auch schon gesagt, aber so bin ich groß geworden in dem System. Aber wir können auch gern unser System aktuell nehmen. Weil das
nee, wie du magst, also dann spielen wir 4-2-3-1.
Ja, sehr gerne 4-2-3-1. Im Tor, klar, Robin Zentner auf jeden Fall. Ja, jetzt ist schwierig, ob ich den Danny jetzt als Rechter oder Innenverteidiger nehmen würde. Ich würde ihn jetzt als Innenverteidiger mal nehmen.
Da performt er auch diese Saison einfach unglaublich.
Deshalb, hättest du das gedacht, dass Danny das nochmal schafft, sich so durchzusetzen auf dem Niveau?
Ja, auf jeden Fall. Weil also, das Witzige ist, ich habe ja mit ihm schon in der Jugend in Leverkusen zusammengespielt und da gab es auch ein paar Spiele, wo ich als Innenverteidiger eingesetzt wurde und da war Danny immer vor mir gewesen. Also Danny war praktisch der Innenverteidiger vor mir gewesen. Und wenn er bei den Profis war, habe ich dann die Position ausgefüllt und von daher wusste ich, dass er das auch spielen kann und von seinem Körperbau und allem ist er ja eigentlich wie gemacht für die Innenverteidigerposition. Als junger Spieler hat er halt den Sprung damals als Rechtsverteidiger gemacht und ja, von daher wie gesagt, mich hat es nicht gewundert, dass er.
Er war selbst auch so ein bisschen überrascht, dass die Trainer ihn immer auf Außen aufgestellt haben, weil er selbst sagt so, ja, das ist eigentlich meine Position,
ja.
So in Verteidiger.
Aber wie kann ich mir sowas vorstellen, weil er war ja wirklich lange draußen. Habt ihr mal so, ja, auch nur so hier so beim Training irgendwie mal gequatscht, hey, keine Ahnung, schlag doch mal vor, Innenverteidiger zu spielen oder sonst was, weil irgendwie ist es ja absurd, dass ein Spieler so lange gar keine Spielminuten sieht und jetzt auf einmal so eine extreme Führungsrolle wieder hat.
Vielleicht hat der Trainer einfach eine Idee gehabt, ihn da mal zu testen. Ich glaube, er hat da im Training 2-3 Mal da auf der Position gespielt und ich glaube, im Testspiel hatte er dann als Innenverteidiger gespielt. Gegen wen war es denn die Saison? Darmstadt?
Darmstadt, Preußen, Münster hatten wir.
Ich glaube, war in der Länderspielpause. So. Es war, kann schon Darmstadt. War es Darmstadt gewesen?
Doch, ich glaube, es könnte passen.
Weil Preußen, ja, Münster war in der Vorbereitung, ja. Und dann war mal Länderspielpause und dann hat Danny gespielt, ich hatte nicht gespielt und da hat er als Innenverteidiger gespielt. Es war relativ am Anfang.
Du hast recht, als Thorsten Lieberknecht gerade entlassen wurde, aber Florian Kohfeldt noch kein Trainer war. Das war diese Übergangsphase.
Ja, und da hat Danny als Innenverteidiger gespielt. Und vielleicht hat es dem Trainer so gut gefallen. Ja.
Offensichtlich.
Ja.
Okay, weiter geht's.
Rechtsverteidiger. Überspringe ich mal. Linker Verteidiger würde ich Philipp Max nehmen. Den hattet ihr ja vor 2 Wochen.
Als Sprachnachricht, ja.
Genau.
Ja.
Mit dem habe ich in Augsburg zusammengespielt und den würde ich auf jeden Fall als linker Verteidiger nehmen.
Mittlerweile in Griechenland, haben wir vor 2 Wochen gelernt.
Genau.
Stimmt, frisch gewechselt.
Ja.
Genau. Linker Innenverteidiger. Philipp Wojtscheid.
Hat auch bei uns gespielt, ja.
Ja. Ich habe mit ihm in Leverkusen zusammengespielt und ja, witzig ist, die Schwiegermama von mir und seine Mama kannten sich schon von ganz früher von Kaffeerunden und da kannten wir uns flüchtig schon vor der Zeit, wo wir dann in Leverkusen zusammengespielt haben. Genau. Sechser Position, darf ich mich dann aufstellen oder?
Wenn du dich selber da aufstellen möchtest, dann.
Ja, klar. Ich glaube, ich würde mich sogar mal als Stürmer aufstellen. Einfach mal was anderes. Einfach mal was anderes.
Ja, du willst ja auch mit den Jungs zusammenspielen, die du gerade aufstellst. Also macht ja nur Sinn, dass du dich da selber aufstellst.
Ja, okay, dann 4-2-3-1, dann bin ich die alleinige Spitze. Sechser Position. Danny Bayer auf jeden Fall. Ja.
Wo habt ihr zusammengespielt?
In Augsburg. Ich glaube, Heuberg hatte ich im Sommer gehabt. Kann das sein? Wisst ihr es noch?
Boah, weiß ich nicht auswendig, aber könnte gut sein.
Mit Heuberg würde ich auf jeden Fall zusammenspielen. Rechts außen Erik Tommy. Der spielt jetzt in Kansas. Mit ihm habe ich in Augsburg zusammengespielt und wir haben immer noch eine sehr gute Freundschaft. Deshalb muss der auf jeden Fall rechts außen spielen. Links außen. Ich glaube, da würde ich den Lee aufstellen. Lee einfach. Zehner Position.
Warum Lee? Einfach ein cooler Typ oder guter Spieler oder was?
Weil du kannst einfach auf Lee nie böse sein und so ein lieber Mensch.
Aber Lee auf dich auch nie.
Nee, genau. Deshalb. Ja. Und mir fällt gerade keiner ein für links außen. Ja, so cool. Deshalb. Lee, Zehner-Position. Das ist echt nicht leicht, wenn man sich nicht drauf vorbereitet.
Ja, alles gut. Aber für alle, die es im Sommer nicht gesehen haben, wir haben im Sommer ja einmal diese Duelle gehabt mit der Top 11. Da hat Dommer auf jeden Fall die besten Spieler, mit denen er jemals zusammengespielt hat, gewählt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr beachtliche Elf, da du bei Leverkusen echt mit einigen Legenden zusammengespielt hast.
Ja.
Mit André Schürrle zum Beispiel auch. Mit
André Schürrle, Michael Ballack, wie wir vorhin.
Um dir so ein paar Hinweise zu geben, den du aufstellen könntest.
Aber ich dachte, ich stelle mal so Leute auf, die mit denen ich halt auch spielen möchte.
Ja.
Das ist im Sommer war es was anderes.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Ich würde Paul Nebel aufstellen.
Oh, Paul. Jetzt schon.
Ja, Paul als Zehner. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir es doch, oder?
Rechtsverteidiger hast du noch.
Stimmt.
Oder?
Ja. Rechtsverteidiger.
Den hast du noch geschoben?
Ja. Ja, komm, nehmen wir Carvajal.
Einen Weltstar.
Ein Weltstar, komm.
Und noch ein Trainer.
Bo Svensson.
Weil der dich nach Mainz geholt hat?
Ja, und weil wir einfach eine erfolgreiche Zeit auch zusammen hier in Mainz erlebt haben und er immer mehr Rückendeckung gegeben hat.
Dann machen wir einen letzten Cut und blicken dann abschließend noch kurz auf das nächste Spiel gegen St. Pauli.
Sagt mir bitte eine Stadt, sagt mir eine Mannschaft, sagt mir irgendwelche Fans auf der Welt, die in der Lage wären, nach so einem Schmerz, wie wir letztes Jahr hatten, so eine Saison zu spielen wie die letzte. Nach diesem Schmerz, den wir gestern hatten, so eine Saison zu spielen wie die nächste. Es gibt keinen anderen Verein außer Mainz 05.
Einige Fragen sind jetzt noch offen geblieben von der Einleitung. Erstens, ich habe eben gesagt, was hast du mit Jonas Hofmann, Florian Niederlechner und Sean Parker gemeinsam? Weißt du es?
Also mit Sean Parker schätze ich mal, dass wir beide in Augsburg, Mainz zusammengespielt haben.
Ich kürze es ab, ihr hattet alle die 31 bei Mainz. Okay. Also sehr weit hergeholt. Und das Familiengeheimnis musst du noch lüften. In was ist denn deine Mama ein Profi?
Im Muttersein. Also,
und im Dasein.
Ja, genau. Aber einfach, wie sie uns aufgezogen hat. Also war immer für uns da. 24/7. Also als Superheldin.
Gut, das nur abschließend, um dann ganz abschließend den Blick auf St. Pauli zu richten. Endlich wieder Heimspiel am kommenden Samstag. Wir haben Fastnachtsheimspiel. Wie findest du das Trikot? Hast du schon gesehen?
Als ich das erste Mal auf Bildern gesehen habe, war ich jetzt nicht so angetan von dem Trikot, aber als ich es live gesehen habe und bei dem Fotoshooting das Trikot tragen durfte, fand ich schon besser. Und ich freue mich auch auf den Spieltag.
Auf jeden Fall ein großes Privileg, dass du das Trikot haben darfst, weil es ist restlos ausverkauft, schon seit Monaten. Also pass auf, wem du es am Samstag eventuell schenkst, da wird das Interesse groß sein. Aber worauf können wir uns denn freuen? Also das Hinspiel locker easy, 3-0 gewonnen. Wird das Rückspiel genauso?
Ich glaube nicht. Also das Hinspiel war ja auch so gewesen, wir standen teilweise rund um den 16er und haben eher bei Kontersituationen die Tore gemacht. Und St. Pauli hatte schon noch ein paar Chancen gehabt. Es war nicht so ein eindeutiges Spiel gewesen. Und am Wochenende gehe ich auch davon aus, dass St. Pauli alles reinhauen wirft, nicht fußballerisch alles lösen wird, sondern auch mit vielen langen Bällen arbeiten wird. Und wir müssen dann um den ersten Ball kämpfen und um den zweiten Ball. Und dann heißt es, den Ball eigentlich in die gegnerische Hälfte zu bringen, um eher unsere Stärke dann auszuspielen. Und es war ja wie jetzt gegen Heidenheim. Sie wollten versuchen, auch ein bisschen Fußball spielen. Wir müssen dann gucken, wie wir dann pressen und unser Spiel dann auf den Platz bringen. Aber wie gesagt, am Anfang ist es so, dass du von der ersten bis zur 15. Minute erstmal alles reinhauen musst, gar nicht den Gegner ins Spiel kommen lassen sollst, sondern den Ball am liebsten in die gegnerische Hälfte befördern musst, um einfach, kein schlechtes Gefühl zu bekommen, sondern selber ein gutes Gefühl zu bekommen. Und ich weiß, dass unsere Fans hinter uns stehen werden, uns anfeuern werden und wir wollen aus dem Fastnachtsspieltag, sag mal Fastnacht.
Ja.
Fastnacht. Ein Karneval ist Köln.
Ja,
Entschuldigung.
Das lassen wir mal
raus. Ja, das ist Vereine heißen hier dann irgendwie Mainzer Karnevalsclub und so.
Da freue ich mich einfach auf den Spieltag, dass wir da die nächsten Punkte einfahren.
Hattet ihr da jetzt schon aktuell eine Analyse von St. Pauli oder kommt das jetzt alles diese Woche noch?
Das kommt erst die nächsten Tage. Also wir hatten jetzt heute erstmal die Besprechung zum gestrigen Spiel und jetzt haben wir morgen trainingsfrei, kann hier den Kopf freikriegen und dann werden wir uns gut vorbereiten. Ist auch eine kürzere Woche jetzt, weil wir heute schon Montag haben und Samstag das nächste Spiel ist. Von daher wird der Trainer uns schnell auch darauf gut vorbereiten.
Dommer, vielen Dank. Johnny, irgendwelche letzten Worte?
Alles gut soweit. Ich hoffe, wir werden gegen Pauli genauso weitermachen wie gegen Heidenheim. Und demnach hoffe ich, dass das auch alles klappen wird und wir einen schönen Fastnachtsspieltag haben.
Und Domme, du hast jetzt auch das große Privileg, den nächsten Gast zu nominieren, der hier bei uns sitzen darf.
Ja.
Oder Johnny, hast du einen Wunsch?
Wollt ihr auch Englisch auch mal machen?
Yes, it's no problem for us.
Aber wir können auch gerne jemanden aus dem Staff nehmen. Also wir müssen auch nicht unbedingt immer Spieler nehmen.
Yes. Or in English. Japanese as well.
Du kannst Japanisch.
Koreanisch.
Ich hätte den Hanke vorgeschlagen.
Er kann auch Deutsch.
Ja.
Oder können wir auf Deutsch fragen und er antwortet auf Englisch.
Ja.
Oder so.
Ja, er versteht sehr gut Deutsch.
Ja.
Aber ich glaube, er ist auch ein bisschen schüchtern. Hm. In Deutsch zu reden, mit uns redet er auf Deutsch.
Ja?
Teilweise, ja.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Aber ich weiß natürlich nicht, wie er mit euch reden würde.
Deshalb, da freue ich mich auch bei Cassie, wenn er hier sitzt. Das wird ein schöner Podcast auf Deutsch. Ja. Der redet ja wirklich gut mittlerweile.
Ja.
Ne? Bisschen Akzent.
Er ist ja auch schon länger.
Ja, das stimmt. Da. Also Hanke.
Ja, ich würde.
Traust du dir das zu, John?
Mein Kumpel Hanke.
Den Wikinger nehmen wir gerne.
Oh Gott, wirklich dann komplett auf Englisch?
Du, wieso nicht?
All right. Looking forward for that. Ja. Domme, vielen Dank. Alles Gute für die Woche und für Samstag. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Fastnachtsheimspiel und auf hoffentlich 3 Punkte. Vielen Dank.
Kannst du das nochmal auf Englisch sagen?
Thank you for being here, Dominic Kaur.
Geil.
Bye.
Bye, bye.
Dann gucke ich mir die Folge auch an.